Der 1961 in einem kleinen Tiroler Bergdorf geborene und heute in Hamburg lebende Schriftsteller Norbert Strein gilt als eleganter Stilist deutscher Sprache. Seine Sätze können sich über halbe Seiten erstrecken und dennoch sind sie klar und präzise. Strein ist ein intellektueller und zugleich ein sehr sinnlicher Autor, der zwischenmenschliche Untiefen mit gesellschaftlichen Fragestellungen zu verbinden weiß. Wie er das zuletzt in seinem vielgelobten Roman Die kommenden Jahre getan hat. Darin geht es um Identitätskrisen und Ehekrisen, aber auch um die Migrations- und Klimamisere. Und das alles wird mit Fingerspitzengefühl erzählt, ohne die Widersprüche und Verlogenheiten in diesen Themenfeldern auszusparen. Jetzt erscheint sein neuer Roman, Als ich jung war, heißt er, und ich freue mich, mit dem Autor darüber zu sprechen. Guten Tag, Herr Strein.
Guten Tag.
Zu Beginn möchte ich gleich mal einen Satz zitieren, der auch den Titel des Romans enthält. Zitat: Als ich jung war, glaubte ich an fast alles und später an fast gar nichts mehr. Und irgendwann in dieser Zeit dürfte mir das Glauben abhanden gekommen sein. Da haben wir, wie ich finde, zwei zentrale Motive in dem Text. Zum einen die Jugend, dann den bzw. das Glauben. Beginnen wir doch mal mit der Jugend des Ich-Erzählers Franz. Wie wächst der denn auf?
Er wächst in einem kleinen Dorf in Tirol auf und beginnt als Jugendlicher bei Hochzeiten, die sein Vater ausrichtet, in einer sogenannten Hochzeitsfabrik, weil dort Woche für Woche Hochzeiten stattfinden, zu fotografieren. Und hat sehr schnell einen sehr scheelen Blick auf die dort auftretenden Paare und auf deren Glücksmöglichkeiten, weil er ein einziges Paar sehr gut kennt. Und dieses einzige Paar sind seine Eltern.
Und dieses Paar scheint so gar nicht zu funktionieren.
Dieses Paar scheint nicht zu funktionieren. Man erfährt nicht sehr viel von den Eltern. Man erfährt aber davon, dass sie nach getaner Arbeit im Hotel in der Regel in Streit geraten. Der Vater sitzt über die Mutter zu Gericht, buchstäblich, und die zwei Söhne liegen im Nebenzimmer und hören sich das an und hören die Selbstmorddrohungen der Mutter. Die Mutter sagt regelmäßig, sie gehe ins Wasser. Und das ist ein wesentliches Motiv dieses Romans, weil sich später in dem Roman eine Braut am Tag ihrer Hochzeit mutmaßlich das Leben nimmt, in einen Abgrund stürzt. Und das ist im Kopf des Erzählers geradezu eine Stellvertretertat für das, was die Mutter zum Glück nie getan hat.
Interessanterweise für den Helden, für den Ich-Erzähler gar nicht so interessant, aber dann für den Verlauf des Romans sehr interessant, wird der Franz verdächtigt. Warum?
Er wird verdächtigt, weil er, also zunächst in dieser Sache, weil er einer der Letzten ist, die die Braut gesehen haben. Aber er wird natürlich noch wesentlich mehr verdächtigt, weil er Wochen davor an der gleichen Stelle, am gleichen Ort, bei einer anderen Hochzeit, ein Mädchen geküsst hat, wie sich herausstellt, gegen ihren Willen. Und dieses Mädchen hat von sich gesagt, es sei 17. Und mit fortschreitender Erzählung wird sie immer jünger. Am Ende ist sie eine Minderjährige, am Ende ist sie ein Kind und er hat ein Kind gegen seinen Willen geküsst, hat sich diesem Kind aufgedrängt und der Roman ist auch ein Rechenschaftsbericht darüber.
Sie machen das ja sehr schlau. Sie erwähnen mit keinem Wort und dieser Begriff, der im Raum steht, wird auch nicht erwähnt. Jetzt nennen wir ihn mal MeToo, also die große Debatte um Missbrauch und Übertretungen im zwischenmenschlichen Bereich, um das mal so neutral wie möglich zu formulieren. Und Sie haben es vorhin schon gesagt, im Grunde genommen dreht sich der Roman um die Frage, wie mit einer Schuld umzugehen ist, die lange zurückliegt in der Jugend, in der, naja, Adoleszenz bei unserem Ich-Erzähler, bei unserem Helden Franz. In welcher Weise ist denn dann, Sie haben gesagt Rechenschaftsbericht, aber in welcher Weise ist der Roman dann auch so etwas wie ein literarischer Bußgang?
Es gibt da eine Theorie in dem Roman, die etwas robust gestaltet ist, etwas allzu robust gestaltet ist und ausgerechnet von einer Nonne vorgetragen wird. Diese Nonne sagt, dass Männer, in ihren Augen mutmaßlich sehr viele Männer, wahrscheinlich alle Männer, dazu neigen, Frauen zu schubsen. Einer steht am Anfang, dann kommt der Nächste, dann der Nächste. Und am Ende ist eine Frau so weit geschubst, dass sie an einem Abgrund steht und nur noch einen letzten Schubser braucht oder nicht einmal den. Und der Erzähler sieht sich ganz deutlich in diesem Unheilszusammenhang. Er stellt sich die Frage, ob er nicht möglicherweise für dieses Mädchen, wenn er denn 1:1 an diese Theorie glauben würde, der erste Schubser gewesen sein könnte. Er sieht sie viele Jahre später, 13 Jahre später, sucht er sie noch einmal auf. Es gibt keinen Kontakt nach diesem ersten unheilvollen Kontakt. Und er nimmt sich dann heraus und weiß gleichzeitig, dass er nicht der ist, der sich das herausnehmen sollte, das Urteil über sie abzugeben. Sie wirke ungebrochen auf ihn. Er sieht sie aus der Ferne. Sie ist inzwischen eine bekannte Konzertviolinistin. Nach außen jedenfalls ist durch seinen Akt dieses Leben nicht zu Brüche gegangen. Nach außen. Er kennt die Geschichte des Mädchens nicht. Die Stimme des Mädchens hören wir nicht.
Genau, es bleibt offen. Aber vielleicht gehen wir auch noch mal in der Erzählung zurück. Denn nachdem das alles passiert ist mit der Braut in der Gastwirtschaft beziehungsweise an einem Felsen, wo die Braut hinuntergestürzt ist und nicht ganz klar ist, ob es sich hier nicht doch um ein Verbrechen handelt. Nachdem das alles passiert ist, haut Franz ab aus Tirol. Er geht in die USA und schlägt sich dort als Skilehrer durch. Und er bekommt es wieder mit einem Selbstmord zu tun. Was ist da geschehen?
Das ist ein tschechischer Emigrant, ein Raketenphysiker, ein sehr merkwürdiger, sehr einsamer Mann in dieser amerikanischen Landschaft, der sich das Leben nimmt, der ein Konvolut von E-Mail und SMS-Wechseln hinterlässt. Und aus diesem Konvolut geht hervor, dass er eine Beziehung zu einer jüngeren Frau gehabt hat. Und diese Beziehung ist ganz offenbar auch nicht sehr gut gegangen und ihm wird buchstäblich Pädophilie unterstellt. Und in der Art, wie dieser Roman angelegt ist, gibt es immer Überblendungen von Figuren, Überblendungen von Personen. Und
Spiegelungen.
Spiegelungen natürlich auch. Und Franz mit seiner vergleichsweise kleinen Missbrauchsgeschichte spiegelt sich natürlich auch in dieser wesentlich größeren Geschichte. Deren Realitätsgehalt, das wird zwar offen gehalten, allerdings ziemlich gering ist in der Geschichte dieses tschechischen Emigranten. Bei ihm stellt sich dann heraus, dass eine ganz andere Geschichte, eine traumatische Familiengeschichte dahinter steckt.
Sie haben es vorhin schon angedeutet, dem Ich-Erzähler ist nicht zu trauen. Wir erfahren nur scheibchenweise, was Franz wirklich umtreibt, beziehungsweise Sie haben das mit dem Alter erzählt, wie alt das Mädchen tatsächlich gewesen ist. Was reizt Sie als Schriftsteller an einem solchen unzuverlässigen Erzähler?
Ich habe mir wahrscheinlich noch nicht ausreichend explizite poetologische Gedanken gemacht, aber die Versuche, Wirklichkeit nicht abzubilden, sondern einen Versuch zu ernehmen, Welt zu erzeugen, gerät einem so in der Regel besser. Wenn man einen sehr zuverlässigen Erzähler hat, neigt man mehr dazu, in ein Abbildungsverfahren zu geraten. Das ist, glaube ich, der formale Grund. Es gibt andere Gründe, nicht nur formale. Es gibt den Grund, wie ich auf Figuren, wie ich auf Menschen schaue. Es gibt eine Stelle im Roman, in der es heißt, weil sei eines der gefährlichsten Wörter überhaupt. Was meint, dass es sehr, sehr schwierig ist, wenn man über Personen spricht, wenn man über Figuren spricht, einen allzu eindeutigen Kausalzusammenhang herzustellen. Man muss dabei ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht im dauernden Vernebeln ins moralisch Ungefähre gerät.
Das tun Sie nicht.
Das tue ich, glaube ich, nicht.
Ohne den Helden zu verraten.
Ich glaube es, ich hoffe es.
Ich lese es so.
Ja, ich glaube es, ich hoffe es. Der Erzähler ist sich nämlich durchaus bewusst, dass er eine problematische Figur ist. Und das war mir in der Anlage wichtig, dass er nicht auf eine unheilvolle Männergesellschaft schaut und so tut, als wäre er nicht ein Teil davon. Es gibt in dem Roman eine Stelle, in der er davon träumt, mit seiner Mutter, die nie am Meer war, endlich unterwegs ans Meer zu sein. Und an dieser Stelle fragt er seine Mutter, ob sein Vater überhaupt etwas Liebenswertes gehabt habe und ob er, der Erzähler selbst, so sei wie sein Vater und ob er selbst etwas Liebenswertes habe. Also er stellt sich auch da in dieser Spiegelung ganz deutlich in einen Zusammenhang, der ihn hochproblematisch macht.
Wenn Sie über das Liebenswerte sprechen, dann habe ich den Eindruck, da sind wir ganz nah bei einem zentralen Thema von all den Romanen, die ich von Ihnen gelesen habe. Bei all den Verwicklungen, den gesellschaftlichen Herausforderungen, den Brüchen und Umbrüchen, die Frage nach dem Liebenswerten oder tatsächlich der Liebe doch sozusagen im Mittelpunkt aller Arbeiten steht. Würden Sie das auch so sehen?
Jetzt mache ich es mir einfach. In allen Romanen, das wissen Sie genauso gut wie ich, geht es um die Liebe. Nicht nur, wenn es um Liebesgeschichten geht. Es geht um in einem viel größeren Zusammenhang um die Liebe. Es ist eine, pathetisch gesprochen, Feier der menschlichen Existenz. Wir entwerfen uns in Möglichkeitsräumen und schauen, was unsere Gehirne, unser Gefühlsapparat ist ein schlechtes Wort.
Für Liebe.
Für Liebe. Was, in welchen Räumen die zu schwelgen vermögen. Und das ist natürlich ein, glaube ich, durchaus, ein Roman ist auch eine Liebeserklärung an die Menschheit.
Und das ist ganz besonders gut gelungen, wie ich finde, in Ihrem aktuellen neuen Roman, Als ich jung war, der im Hansa Verlag erschienen ist. Norbert Strein, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank auch.